der Weltraum, unendliche Weiten.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Weiß muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden, der dreibeinige Podcast.
Hallo in die Runde unserer Zuhörer.
Ja, heute mal wieder mit dem altbewährten Titellied, bis Solus uns ein neues komponiert, was wir dann immer einsetzen.
Ich weiß nicht, ich finde unseres eigentlich ganz gut, was wir gerade haben.
Ja, finde ich eigentlich auch. Also es war eine einmalige Nummer. Vielleicht nochmal, wenn wir einen anderen Spezialpodcast machen, kommen wir nochmal auf den Thomas zurück.
Wenn er möchte, wenn er Lust hat.
Wenn er Lust hat, wenn er möchte und die Zeit dafür findet, das ist natürlich auch mal.
Und Zeit hat es ja heutzutage ein knappes,
genau,
ein knappes Gut.
Das ist natürlich wichtiger aufzuwiegen als Geld teilweise.
Aber hallo.
Ja, allerdings hat uns der Hallo Spencer Podcast viele neue Hörer eingespült an dieser Stelle. Auch hallo, ihr neuen Hörer.
Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast.
Ja, und vielen Dank, dass ihr uns mögt. Also wir haben 10 neue Facebook-Likes seit der letzten Ausgabe bekommen und zahlreiche über iTunes, wo wir nicht vertreten sind. Immer noch nicht, nein. Und wir möchten noch gerne nachträglich, oder ich an dieser Stelle, ich habe nämlich eigentlich bei der letzten Ausgabe im Vorfeld schon mal geguckt, weil ich irgendwas mit einem Geburtstag in Erinnerung hatte. Ich habe es nur nicht mehr gefunden und jetzt im Nachgang habe ich dann gesehen, ja, unsere Hörerin Julia hatte im März Geburtstag und hatte darauf gehofft, dass wir sie erwähnen in der letzten Ausgabe vielleicht, falls sie uns überhaupt noch hört. Das wollen wir jetzt mal nachholen und sagen herzlichen Glückwunsch,
Julia. Herzlichen Glückwunsch, Julia.
Genau. Wir würden Happy Birthday singen, aber das ist immer noch mit GEMA belegt.
Genau, aber vielleicht können wir ja singen, hoch soll sie leben.
Nein, wir singen jetzt nicht. Wir haben gestern genug gesungen.
Und wie schön, dass du geboren bist.
Das ist, glaube ich, auch
nein.
Ist es nicht von, wie heißt er denn, Rolf Zuchowski?
Ach so, okay.
Wusstest du?
Nein.
Okay. Nee, es gibt auch diese Initiative Unhappy Birthday. Kennst du das?
Nein.
Happy Birthday ist ja immer noch mit Lizenzgebühren behaftet. Das heißt, eine öffentliche Aufführung von Happy Birthday würde eigentlich GEMA-pflichtig sein.
Ja.
Das heißt, wenn ihr in einem Restaurant speist und am Nachbartisch feiert jemand Geburtstag, die Geburtstagsrunde steht auf und intoniert ein freundliches Happy Birthday, ist es eigentlich streng genommen, weil es ja vielleicht mehr als 5 Leute sind, eine öffentliche Aufführung eines urheberrechtlich geschützten Werkes und müsste bei der GEMA angemeldet werden, respektive nachträglich bezahlt werden.
Das ist so krank, diese Rechtsprechung.
Es ist super krank. Und deswegen gibt es diese Seite Unhappy Birthday, ich weiß nicht, .de oder auch nicht. Ich werde es mal googeln und den Beitrag verlinken, die sich dafür einsetzt, dieses eigentlich Lied, was der Volkskunst schon zugehörig ist, aus den Klauen der GEMA zu befreien oder alternativ eine GEMA-freie Geburtstagsständchen-Variante zu suchen.
Ja, das finde ich eigentlich fast noch die schöne Variante. Ich meine, Happy Birthday, das ist ja auch ausländisch irgendwie.
Man kann ja auch zum Geburtstag viel Glück wünschen.
Singen. Genau. Aber die Melodie ist dann auch geschützt schon,
oder? Die Melodie ist die gleiche und ist auch geschützt. Und ich glaube, die haben da sogar ein Formular, wo man illegale Aufführungen von Happy Birthday petzen kann bei der GEMA.
Das ist furchtbar. Man sollte in fieser Weise irgendwie einfach, ich glaube, es wird reichen, wenn du irgendwie jede dritte Note irgendwie ein bisschen anders singst. Dann wäre das schon.
Ja. Solus, komponier doch mal ein lizenzfreies, GEMA-freies Geburtstagslied, was so klingt wie Happy Birthday, aber nicht identisch ist und nicht mehr in die Klauen der GEMA
so gerade eben. Das
war
gerade eben. Dass man es noch erkennt, aber
deine Aufgabe für den Monat Mai. Tada! Ja, ich sagte gerade schon, wir sind ein bisschen heiser vielleicht noch. Wir haben nämlich gestern Abend
Rockstar-Karaoke
gesungen, bis die Polizei auftauchte und uns freundlich gebeten hat, das doch bitte sein zu lassen oder mindestens 50 Dezibel leiser.
Ja, und dann hörte man auf nur noch das Klackern der Guitar Hero Gitarren und des Guitar Rockbands Drumkits.
Genau.
Glock, 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 Glock. Klicker, 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 Klicker.
Freunde, das ist Berlin, das ist die Hauptstadt.
Ja.
Im hippen Szenebezirk Friedrichshain.
Jetzt nicht mehr arm und sexy, sondern nur noch arm.
Genau, extrem arm. Wir waren nämlich in Stalins Badezimmer. Bei den beim Gamefest und im Rahmen dieses Gamefests
also
der Karl-Marx-Buchhandlung ein öffentliches Rockstar-Event.
So sieht's aus. Also organisiert, also unter der Schirmherrschaft des Computerspielemuseums in der Karl-Marx-Allee wurde dann nach Feierabend quasi, also als das Computerspielemuseum schloss, in der Karl-Marx-Buchhandlung gab es dann noch ein Abendprogramm und ganz groß ein Live-Podcast von den...
Zwei Nachwuchs-Podcastern?
Nachwuchs ist gut, die sind älter als wir. Von, na, Stay Forever.
Stay Forever, genau. Die neue Ausgabe unter Live-Publikum, in dem wir auch saßen.
Und in dem wir auch saßen. Wir kamen ein bisschen spät, wir saßen ganz weit hinten.
Und Sebastian hat eigentlich die ganze Zeit nur auf seinem Handy rumgespielt.
Das mache ich aber normalerweise, wenn ich Podcast-Hörer halt auch. Da bin ich auch mal am Spielen.
Glücklicherweise nicht, wenn du Podcasts machst, obwohl du hast dein Handy jetzt auch in der Hand
gerade. Ich wollte gerade mal auf diese Happy Birthday-Seite gehen, aber ich habe jetzt gar keine Lust dazu, ist mir viel zu kompliziert. Ja, man muss sich schon sehr konzentrieren, finde ich, wenn man Handy surft, weil das alles so klein ist und ja.
Ja, man wird nicht... jünger, die Augen werden nicht besser.
Und die Hände werden nicht ruhiger.
Die Hände werden vor allen Dingen auch nicht kleiner.
Vielleicht
fettige Wurstfingern ist echt schwierig.
Vielleicht wachsen mir demnächst so krallenartige Fingernägel, aber ich glaube, mit Fingernägeln funktioniert diese Touchscreen
nicht. Ich glaube in der Tat, das ist der nächste Schritt der Evolution. Noch ein auf dem Daumen noch mal so einen kleinen extra Daumen, womit man Touchscreens bedienen kann.
Ein Daumen auf dem Daumen.
Ein drauf. Daumen auf dem Daumen.
Das habe ich gerade ganz merkwürdige Bilder vor Augen. Aber das müsste dann echt einen evolutionären Vorteil bringen. Also es müsste Situationen geben, in denen du stirbst, wenn du nicht schnell genug deine App bedienst.
Ich sag mal, der siebte Teil Saw, der könnte sowas doch beinhalten. Du musst ganz schnell diese SMS tippen oder du stirbst.
Ach so, Saw war so ein Horrorfilm genau. Irgendwie.
Und da wäre der Daumen auf dem Daumen doch ein ganz praktisches Utensil.
Ja.
Ich dagegen wäre ja nicht müde zu betonen, dass ich mir ein neues Telefon gekauft habe.
Ja, erzähl mal von deinem neuen Telefon.
Neben meinem Smartphone natürlich, das ich weiterhin behalte, aber einen richtig schönen Knochen habe ich mir zugelegt. Ein Outdoor-Telefon von einer koreanischen Firma.
Ich glaube, Rugged nennt man dieses Design.
Rugged. IPC-Stufe 6.7 heißt es, glaube ich, oder wie heißt
IP, IP75. Ja. Yvonne, bist du da oben noch?
Bin hier.
Wie heißt diese Spritzschutzklassen?
Ja, das ist IP.
IP, genau. Gut, dass wir heute eine Expertin im Hintergrund,
jo.
Die uns korrigiert, wenn wir Mist erzählen.
IP67 ist absolut spritzwassergeschützt, von allen Seiten bis zu allen Winkeln.
Genau.
Und sowas ist das.
Das ist nämlich IP67, das ist staubfest und wasserfest bis 1,30 Meter Minuten lang.
Das kann von einem Krokodil gefressen und wieder ausgeschieden werden und nimmt keinen Schaden.
Dann müsste ich nur dem hinterher in den Schlund des Krokodils das wieder rausholen.
Du musst lange noch warten, bis es hinten rauskommt.
Ich weiß nicht, wie schnell so ein Krokodil verdaut. Du weißt, 30 Minuten.
Das kann man, glaube ich, so mit der Hand so ausdrücken. Oder mit so einem Nudelholz.
Das wär eine Idee. Wobei natürlich, es ist wasserresistent. Ob das magensäureresistent ist, weiß ich nicht.
Ja, das stimmt. Das,
ja. Aber es ist ein schönes Gefühl, so einen Knochen nochmal in der Hand zu halten. Man kommt sich ein bisschen vor wie in den 90ern. Und man kann damit sogar seine Taschenlampe drin verbaut.
Und eine Kamera.
Und eine Kamera.
Und ein GPS.
Und ein GPS. Also Herz, was willst du mehr? Man kann sogar es gibt sogar noch eine aktive Entwicklerszene, was den Java-Bereich betrifft, wo man plattformunabhängige GPS-Anwendungen, ja, oder Spiele drauf machen kann.
Aber weißt du, was dem Ding echt fehlt? Ist das hier OLED-Display. Das
Dual-SIM wäre noch schön gewesen. Aber wer wie ich in den Weiten der Mark unterwegs ist, ohne Möglichkeit sein Handy aufzuladen zwischendurch und trotzdem telefonieren will, weiß den Vorteil eines Knochens gegenüber eines Smartphones durchaus zu schätzen.
Ja, er hat mir vorhin ganz stolz gezeigt, er hat quasi mit der Akkuladung, die drin war, als er es gekauft hat, irgendwie ist eine Woche lang telefoniert oder so.
Knapp eine Woche, ja.
Das ist echt kein Vergleich mit diesen Smartphones, die irgendwie nach einem Tag leer sind.
Jetzt oder hängt das Ding wirklich das erste Mal am Netz, seit ich es habe. Gestern hatte ich ein bisschen den Schock, weil ich dachte, ich hätte es verloren. Aber es hatte sich irgendwo im Auto zwischen Gurt und Sitz.
Ja, du musst jetzt auch noch auf zwei Handys aufpassen.
Ja, das musste ich sowieso. Aber ich habe ja auch die Angewohnheit, meine Smartphones alle zu zerstören. Die haben alle einen Riss im Display und insofern brauche ich ein Rugged-Telefon. Wobei so ein Rugged-Smartphone ja auch ganz gut sein soll, obwohl ich auch gelesen habe, dass die nicht unbedingt das halten, was sie angeblich versprechen.
Okay.
Vorsicht auch in dem Zusammenhang vor chinesischen Handys, die einen IP-Standard vorgaukeln, aber den nicht einhalten.
Ah, diese Produktfälscher.
Ja, da gibt doch diesen Versandhändler, Elektronik-Versandhändler, der immer mit Elektronik und halbnackten Frauen wirbt.
Ja.
Ja, dessen Namen wir nicht nennen wollen, aber dem englischen Begriff des Inhalts einer Muschel entspricht. Und der hat quasi ein Haus- und Hof-Handybauer, eine Handyschmiede aus China, und die Modelle sollen wohl nicht so gut sein. Ja. Wie kommen wir jetzt von Handy? Alte Elektronik.
Alte Elektronik, ja.
Haben wir gestern zu Genüge gesehen, denn mit dem Besuch beim Gamefest war auch ein Besuch im Computerspielmuseum zu Berlin verknüpft, auch in der Karl-Marx-Allee, in Stalins Badezimmer.
Ja, also jeder, der irgendwie mal sich für dieses Thema interessiert und in Berlin ist oder mal zu Besuch kommt, der hat da auf alle Fälle mal eine Anlaufstelle, weil das lohnt sich irgendwie, finde ich, da hinzugehen.
Es ist ein bisschen kleiner, als ich es mir erhofft habe, ehrlich gesagt.
Aber ich meine, die haben natürlich auch dadurch, aufgrund der Natur der Sache, dass es darum halt um Software geht, auch die Möglichkeit, halt sehr viel Exponate auf sehr kleinem Raum unterzubringen.
Das also stimmt.
Eine Installation zum Beispiel ist halt eine...
Auf einer Diskette. Das ganze Internet.
Das ganze Internet, genau. Weget Stern, wie ich immer so schön sage. Eine Installation sieht halt so aus, da ist eine große Wand aus Klötzen und auf jedem Klotz steht ein Name eines Computerspiels drauf, von 1979 irgendwie Space Invaders bis irgendwie die Sims 2000 noch was. Und man kann da mit so einem Lichtcursor quasi auf einen Block zeigen und das Spiel, was man da anvisiert hat, das kommt dann halt auf den Computer, der vor einem steht. Also hat man quasi in einem Computer da irgendwie 80 Spiele drin oder sowas.
Ich habe das aber so verstanden, dass man das nur angucken kann, aber nicht spielen.
Ach so, läuft dann nur ein Video von
dem Spiel? Da läuft dann nur ein Video von dem Spiel.
Ah, okay. Es war besetzt. Ich habe das nur
jemandem... Ja, da saßen ständig... Weil das war die bequemste Sitzmöglichkeit im ganzen Museum. Ach, und so, da lümmelten dann ständig irgendwelche Pärchen drauf.
Eine andere Installation, die es da gibt, auch wieder klotzbasiert. Das zieht sich so ein bisschen durch das Ganze durch. Ist halt eine Timeline aus richtigen Geräten. Also da stehen dann halt Computerspiele, Geräte, Konsolen. Oh. Vom Atari 1200 bis hin zum... Was war das Neueste? PlayStation 2, glaube ich, ne?
Ja, I have a Dreamcast. PlayStation 2, aber das alte Modell, das etwas größere Modell.
Das größere Modell. Vom Lynx hatten sie dafür das neuere Modell, nicht das ältere.
Ja, da war ich etwas irritiert, weil mir kam der Lynx damals, obwohl wir damals noch kleinere Hände hatten, doch ja, wesentlich kleiner vor als das Ding, was da hing. Aber
ja, das hat auch einen größeren Bildschirm gehabt. Das war, wie gesagt, die Fortsetzung davon.
Ich wusste gar nicht, dass da tatsächlich Apex und Atari noch... eine zweite Version davon produziert haben.
Ach Gott, diese lange Sterbensphase von Atari, die sich ja bis vor ein paar Jahren, glaube ich, noch hingezogen hat.
Naja, aber die ist immer wieder verkauft worden, am Schluss nur noch Lizenzprodukte und Gedöns, also schon eine längere Zeit.
Lass uns nicht von verkauften Firmen sprechen,
das deprimiert mich gerade ein bisschen. Aber über dem Atari stand ja noch ein Amiga.
Wir hatten Atari und Amiga direkt übereinander, so zack.
Ein Wunder, dass sie sich nicht die Schädel eingekloppt haben.
Da war ja eine Spanplatte zwischen den beiden. Zum Glück.
Und lustigerweise erspähte ich auch als erstes, der Amiga hing ein bisschen höher als der Atari. Er hing quasi mehr in Augenweite.
Ja, ja.
Der Atari war dann mehr Bückware. Und lustigerweise erspähte ich den Amiga und automatisch fing ich an zu singen, auf dem Müll liegt ein Amiga.
Das gab es auch in der Atari-Version, dasselbe Lied übrigens.
Also und Sebastian kam um die gleiche Ecke gebogen und fing auch an, dieses Lied zu trällern. Es handelt sich da, vielleicht finden wir die irgendwo noch, eine Mod.
Oh ja, ein Mod-File.
Mod-File. Für die jüngeren Hörer unter uns, Mod ist irgendwie ein Vorläufer von MP3 gewesen. Und irgendwas, ja, sag mal, zwischen MIDI und MP3, nämlich das war das erste Format, was zwar noch ähnlich aufgebaut war wie MIDI, nämlich durch einen Sequencer.
Ja.
Aber bereits gesampelte Töne verwenden konnte. Das heißt, man konnte statt wie MIDI, wir erinnern uns, Thomas alias Solus hatte das Problem bei unserem Hallo Spencer Intro, dreckige Trompeten zu finden, die wirklich so klingen wie dreckige Trompeten. Und bei Mod konnte man quasi, obwohl das ist wieder kein MIDI, was er gemacht hat. Ich glaube, da kann man ganz schön ins Fettnäpfchen treten, wenn man behaupten würde, er hätte das mit MIDI gemacht. Und bei Mod gibt's halt eingespielte Samples oder Instrumente. Und das wurde wirklich intensiv genutzt. Und wir haben damals noch aus Mailboxen irgendwelche Mod-Dateien rausgezogen.
Also, ja, aber hallo. Ich habe mir den sogar mal auf Kassette überspielt, damit ich im Autoradio hören konnte.
Ja, ich auch. Es war echt teilweise richtig geile Scheiße dabei.
Ja, da sind Musikstile bei gewesen, die kamen dann im Mainstream erst so 10 Jahre, 20 Jahre später an. So,
Ja, und irgendwie aktuelle Eurobeats der 90er als Mod nachgespielt.
Oder sowas,
gar nicht mal so übel sogar.
Ja, das gibt's auch.
Und einer dieser legendären Mod-Songs war halt Auf dem Müll liegt ein Amiga.
Auf dem Müll liegt ein, auf dem Müll liegt ein, auf dem Müll liegt ein
Amiga.
Commodore, Commodore, Commodore,
Amiga.
Piss doch drauf, scheiß doch rein, zünd ihn an.
Aber die Amiga-Leute haben sich gerecht, die haben das dann, oder umgekehrt, ich weiß nicht, wer es als erster gemacht hat, dann gab es auch das gleiche über Atari irgendwie. Das waren ja damals.
Das war aber schlechter gemacht.
Atari,
das tut weh.
Atari,
das tut weh.
Atari,
das tut weh. Das tut weh.
Die gängigen Systemkriege.
Also da hüpfte quasi das alte Herrenherz ein bisschen hoch, als wir die alten Rechner sahen. Und noch weiter unten, quasi fast schon im Keller, stand dann auch der Schneider CPC, der uns durch unsere Kindheit begleitet hat.
Richtig, und zwar die 664er-Variante mit integrierten Diskettenlaufwerk. 3-Zoll-Diskettenlaufwerk.
3-Zoll-Disketten.
Ich glaube, dieses 3-Zoll-System, das hat denen auch so ein bisschen das Genick gebrochen.
Ja, das stand da auch auf der Karte, die dabei war.
Das stand auf der Infokarte drauf.
Dass sie technisch eigentlich dem C64 doch teilweise sehr voraus. So ein Zwischending zwischen 8 und 16-Bit. Also die haben aus den, stand da drauf, auf der Karte, ich kann nur rezitieren, was ich gelesen habe, aus den Fehlern der bisherigen 8-Bit-Computer gelernt und haben da schon teilweise bessere Technik verbaut. Und
Standardkomponenten vor allen Dingen waren dadurch billiger.
Standardkomponenten und haben aber dummerweise auf dieses 3-Zoll-Diskettenformat gesetzt, was sich auf dem Markt nun überhaupt nicht durchgesetzt
hat. Nee, es hatte auch kein anderer. Also ich meine, diese 5-3-Viertel-Zoll-Disketten vom Commodore, die waren ja auch beim PC
dann der verbreitet. Joyce hatte das, aber das ist auch von Amstrad, glaube ich.
Joyce ist auch von Amstrad, ne?
Und dann gab es den Schneider Euro-PC, der hatte auch noch ein 3-Zoll-Laufwerk. Den hatten wir sogar im Informatikraum.
Gab es nicht auch noch so ein CPC 6128 oder irgendwie sowas?
Ja, das ist der mit 128 KB Speicher.
Ah, okay.
Und dann gab es ja noch den CPC Plus später.
Ja.
Aber der hatte, glaube ich, sogar auch noch einen 3-Zoll. Spätestens an der Stelle hätte ich gesagt, okay, ich verabschiede mich oder ich baue zusätzlich noch ein 3,5-Zoll-Laufwerk ein.
Oder optional dazu, ja.
Also das war, naja, aber über den CPC wollen wir nochmal in aller Ausführlichkeit reden irgendwann.
Richtig, also da, ja genau, das, dann sage ich jetzt auch zu nichts mehr.
Und die Brown Box war dort, da musste ich dran denken, wie mein Vater damals aus Sperrholz ein Autoradio zu einem richtigen Radio verbaut. Das steht immer noch bei uns in der Werkstatt. Aha. Er hat quasi dann einen Transformator reingemacht und mit Bananenstecker die Boxen angeschlossen. Und genauso ähnlich sah das aus, diese Brown Box. Also einer der ersten Spielecomputer ever überhaupt. Auch mit Bananenstecker, total süß. Da musste ich so an diese Bastelei von meinem Vater denken. Er hat auch Autolautsprecher genommen, den Lautsprecherbox selber gebaut und hat dann mit der Laubsäge die Streifen in das Sperrholz reingesägt.
Für, okay.
Und mit einem Damenstrumpf von hinten bespannt.
Oh.
Also echt extrem nobel. Also mein Vater war ja, oder ist auch immer noch bei allem, was er baut, extremst genau.
Ist er nicht Feinmechaniker?
Der hat irgendwas mit Metall gemacht auf die, ich glaube es noch unter, was ist denn noch unter Mikrometer? Nanometer, Genauigkeit, irgendwie. Nee, Nanometer kann man nicht. Auf jeden Fall extrem saugenau irgendwelche Metallverarbeitung gemacht.
Okay.
Das war
knibbelig.
Und dann gab es einen Arcade-Bereich, wo. Also jetzt sind wir wieder beim Computerspielmuseum.
Nicht, dass er sich wundert. nicht bei ihm im Keller, sondern nicht in der Garage, sondern jetzt im Computerspielmuseum.
Aber bevor wir zum Arcade-Bereich kommen, da war ja noch dieser Atari, den ich auch noch zu Hause habe. Ich habe ja noch so einen alten Atari,
den
du im Auto transportiert hattest. Und Justa Meng auf dem Rückweg einen Autounfall gebaut hast mit dem Atari im Kofferraum. Ja. Seitdem funktioniert er nicht mehr. Das Auto fuhr noch, ne?
So gerade eben. Lass uns vor was anderem reden. Also wo wir gerade bei schmerzhaften Erinnerungen sind, können wir schön die Brücke schlagen zu einem schmerzhaften Computerspiel, das ich eigentlich mit am interessantesten fand. Das war nämlich, als ich letztes Mal im Spielemuseum war, noch nicht da. Oder war kaputt, ich weiß es nicht mehr. Und zwar ein Pong-Spiel für zwei Personen. Und zwar mit der klassischen Steuerung, also die Paddel vom Pong kennt halt, das ist so ein Tennisspiel, wo man so einen Ball quasi nicht vorbeilassen soll an seinen Schlägern. Breakout für zwei. Das wird mit dem Rad gesteuert, mit der rechten Hand. Und man hat ja noch eine freie Hand und mit der muss man die ganze Zeit über zwei Knöpfe gedrückt haben, die man nicht loslassen darf. Wenn man die Knöpfe loslässt, dann hat man das Spiel verloren. klingt jetzt erstmal nicht so schwierig. Über die linke Hand, mit der man diese Knöpfe drückt, werden einem beim Ballverlust Schmerzreize zugefügt. Und zwar direkt.
Das ist wirklich wörtlich zu nehmen.
Und zwar drei verschiedene Sorten. Also wortwörtlich Elektroschocks tatsächlich. Dann gibt es so eine kleine Gummipeitsche, die einem auf den Handrücken drauf haut. Und ein Heizaggregat, das wirklich das Ding richtig heiß werden lässt. Diese Metallfläche da, wo man drauf drückt.
Wobei, wenn man fertig ist, kommt dann aus dem Gebläse kalte Luft, um die schmerzende Hand zu kühlen.
Stimmt, das fand ich noch, das war echt noch.
Da ist auch ein großes Warnschild dran, dass man dieses Ding erst ab 18 Jahren benutzen darf oder soll.
Und wenn man es zu lange macht, dass man sich dann tatsächlich da Brandblasen dran holen kann.
Und das auch war wirklich eines der begehrtesten Objekte, obwohl wirklich schmerzhaft.
Was heißt begehrt? Da standen dieselben drei Leute, ich glaube, das waren so ein bisschen Masochisten irgendwie. Nee, aber es ist schon irgendwie sehr männlich dann vor allen Dingen auch, weil so, wer lässt als erster los, ne? Und vor allem, wir beide kannten es nicht. Ich kann jetzt nicht für Sascha sprechen, aber ich hatte so ein bisschen Angst gehabt. Also ich wusste ja auch nicht, was kommt, so, ne? Und man hat dann halt in seiner Hand, und man sieht ja auch seine Hand, wie sie da liegt, und denkt vor allem, so.
Man sieht die Hand der Vorspieler. Also, waren die Jungs, Sebastian hat auch mal, das kann man dann irgendwie mal einspielen, mal versucht, ein paar Schmerzensschreie aufzunehmen mit seinem Handy, als wir da waren. Ich habe immer noch ein bisschen Striemen an der Hand, aber das ist ein Witz im Vergleich zu dem, wie die Hand von dem einen aussah. Der hat nämlich einen richtig dicken Knubbel auf der Hand gehabt.
Also Bluterguss.
Einen richtigen Bluterguss, der sich aber schon nach außen gewölbt hat, da wo diese Gummipeitsche ihm auf die Hand gehauen hat. Ja. Also die Gummipeitsche fand ich echt daran am schlimmsten. Und die Elektroschocks, man hat immer noch ein bisschen Abdrücke unter der Hand gehabt. Die sind mittlerweile wieder abgeheilt.
Ja.
Aber Wahnsinn!
Und
es zwiebelt wie Socke und es wurde immer komplizierter. Also es fing erstmal ganz normal an und dann bauten sich hinter diesen Pong-Schlägern, die sahen auch wirklich sehr 70er-Jahre-like aus, bauten sich dann aber dann farbige Symbole auf, die jeweilige Bestrafung symbolisierten. Das heißt, wenn der Ball am Pong-Schläger vorbei ins Schwarz gerutscht ist, ist erstmal nichts passiert. Aber hinterher war überhaupt kein Schwarz mehr, sondern dann war dann die verschiedenen Bestrafungsblöcke aufgebaut, halt Elektroschocks, Heizung und Strom und Peitsche. Und dann fing es an, schmerzhaft zu werden, und dann wurde es aber immer verwirrter. Dann tauchten irgendwie doppelt, dreifach Beschleunigungs-Icons auf in der Mitte, oder der Ball vervierfachte sich auf einmal.
Multiball. Und Double Pain gab's dann auch noch. Da wurde es dann noch heißer, beziehungsweise der Strom wurde stärker und die Peitsche wurde schneller.
Und die Bestrafungen folgen in so einer schnellen Folge, dass die ursprüngliche Bestrafung noch gar nicht abgegolten war. Das heißt, das Heizinvent brannte noch und man kam auf den Peitsch-Button und dann wurde letztlich nicht rausgepeitscht und dann kam der Elektroschock noch dazu. Wir haben es auch nicht wirklich lange gespielt. Also und die Jungs hatten da mehr Ausdauer als wir. Wir wollten es nur mal gucken, wie es ist.
Die waren noch jünger, aber ich hätte die nachher noch weitergemacht. Was ich gerade sagen wollte, war, ich fand es am Anfang, als ich noch nicht wusste, was auf mich zukommt, fand ich es schlimmer.
Ja,
weil da hatte ich halt,
definitiv.
Ich habe auch irgendjemand in irgendeinem schlauen Actionfilm hat mal gesagt, irgendwie, die Angst vor den Schmerzen sind schlimmer als die Schmerzen selber. Es ging mir dann auch so, aber nachher, also die Handplatte, die war nachher nass geschwitzt, also von mir, weil...
Ja, deine stärker als meine.
Ja.
Erstaunlich, aber das ist schlecht, weil dann leitet der Strom besser.
Stimmt, aber mir ging es dann auch so wie dem einen Typen, der irgendwann meinte, irgendwie so, auch eigentlich finde ich die Stromschläge ganz angenehm.
Ja, ja, die Peitschenhiebe waren die irgendwie.
Die Peitschenhiebe fand ich eigentlich mit am schlimmsten. Die Hitze... Das wurde halt immer heißer, weil die auch immer öfter angeht, diese Lampe.
Wir hatten schon gesagt, das fehlt noch die Bene Gesserit-Hexe. Weil wir fühlten uns auch sehr an Doom erinnert.
Dune.
Doom. Ja, an Doom auch. Doom war auch da.
Doom war auch da.
Mit der Box des Schmerzes.
Put your right hand in the box.
What's in the box?
Pain. Your awareness may be powerful enough to control your instincts. Your instinct will be to remove your hand from the box. If you do so, you die.
Kennt ihr die Szene noch, wo sie ihm den Giftdorn an den Hals hängt und der muss dann seine Hand in diese Kiste reintun?
Das hat noch gefehlt, jemand mit einem Giftdorn hinter dir.
Stimmt, oder so als finale Bestrafung quasi dann auch von unten in die Handfläche rein. Ein tödliches Nervengift.
Also, wir fühlten uns dann auch erstmal an Dune erinnert und andererseits natürlich an, das wolltest du gerade sagen.
Ja, an den James-Bond-Film, wo ich mich immer noch nicht an den Titel erinnern kann. Also jedenfalls da, wo er gegen diesen deutschen Schauspieler am Ende dieses Raketen Spiel spielt, wo die sich gegenüber sitzen, dann haben sie so eine Weltkarte vor sich und müssen immer...
So ein Hologramm, glaube ich sogar, ne?
Ja, so eine 3D-Produktion, genau. Projektion irgendwie und müssen dann ihre Raketen gegenseitig abwehren, kriegen dabei Stromschläge versetzt.
Ich glaube, es war mit Kurt Jürgens, ist das Octopussy? Wie heißt denn das?
Octopussy gab es ja auf alle Fälle. Das recherchieren wir auch noch und strands in den
Links. Vielleicht gibt es davon auch eine YouTube-Szene. Garantiert gibt es davon eine YouTube-Szene.
Aber jetzt für uns das erste Mal, dass wir so ein Spiel mal selber erlebt haben und...
Ich habe ja mal zum Geburtstag von guten Freunden dieses Panzerspiel gekriegt. Kannst du dich daran noch erinnern?
Panzerspiel.
Du hast richtige Panzer mit Fernbedienungen, die irgendwie 70.000 Batterien brauchen. und in die Fernbedienungen sind, also die Panzer haben Laser drauf und LEDs. Und du hast quasi 5 LEDs und du musst dem Gegner die Lichter ausschießen sozusagen.
Okay.
Wirklich auf dem Fußboden. Du lässt die Panzer da rumfahren und versuchst den Gegner ins Visier zu bekommen und zu treffen.
Nee, das kann ich gar nicht.
Das kennst du gar nicht. Dann nehme ich jetzt die Überraschung ein bisschen weg, denn in die Fernbedienungen sind Elektroschocker verbaut.
Deswegen so viele Batterien.
Deswegen so viele Batterien. Das heißt, wenn du deinen Gegner triffst, kriegt der Gegenspieler durch seine Fernbedienung einen Elektroschlag. Und ich bin natürlich ein Schwein. Wir haben es ja durch. Misanthrop, letzte Folge, ne? Kasimir und Nepi. Und sage das den neuen Spielern natürlich nicht.
Das ist aber die Gefahr, dass sie es dann fallen lassen vor Schreck und dann geht's kaputt.
Ist auch schon mehrfach passiert. Ich weiß natürlich auch, wie ich die Dinge anfassen kann, um den Stromschlag zu minimieren.
Oh, warum hast du Gummihandschuhe an?
Auch nur so. Ja, das macht Spaß. Es fetzt wie Socke. Ich muss die mal wieder rausholen.
Ja, hol die mal raus.
Dann machen wir mal ein Turnier.
Müssen wir machen. Dann spielen wir auch eine Runde Space Team.
Ja. Was hatten wir denn noch? Also natürlich Doom. Wir hatten Game-Klassiker dort. Wir hatten viel über die Entstehung der Computerspiele und den Arcade-Bereich. Was haben wir? Gauntlet gespielt.
Wir haben Gauntlet gespielt. Das ist dieses wirklich ein Automat, wo man zu 4 Leuten gleichzeitig spielen kann. Jeder hat einen eigenen Joystick und Knöpfe. Und ja, musst durch so ein Labyrinth laufen mit einem Krieger, einem Magier, einer Amazone, glaube ich, und so ein Barbar. Ach,
das
oder
waren
sowas.
Verschiedene.
Das waren für dir, genau, ja.
Was hatte ich denn dann? Wahrscheinlich die Amazone.
Du hast den Warrior.
Ach, ich hatte den Warrior.
Ich hatte den Zauberer.
Okay.
Aber wir haben auch nicht so lange gespielt. Ach ja, dann ging der Strom aus.
Dann plötzlich. Genau, weil wir waren ziemlich spät erst aufgeschlagen und hatten nur eine knappe Stunde. Sonst hätten wir das Gerät mal mitgenommen und dann unsere Live-Eindrücke geschildert.
Ja.
Aber wir wollten erstmal ein bisschen zocken.
Ja.
Ja, und dann wurde einfach abrupt der Strom ausgestellt. Wir schließen jetzt.
Das war das Zeichen, dass wir gehen sollten.
Ja. Auch schön war der riesige Joystick, den man besteigen konnte.
Ja, Sascha sah wirklich aus wie ein Dreibein, als er da oben stand.
Ja. Der Name verpflichtet.
Und dann, ich habe ein Foto gemacht, vielleicht können wir das noch in den Podcast runterstellen. Bist ja nur von hinten zu sehen.
Na, okay. Auf jeden Fall hatte ich dann, wie ich das gewohnt bin, einen riesen Knüppel zwischen den Beinen.
Und also eigentlich nichts Neues.
Konnte dann den Pac-Man durch das Labyrinth leiten.
Aus dem Original Pac-Man-Spiel. Dann war noch diese DDR-Computerspieler-Automat da. Wie hieß das Ding nochmal?
Das müssen wir mal recherchieren. es gab auf jeden Fall sozialistische Spiele wie Schmetterlinge einfangen.
Dabei dachte ich eigentlich, das wäre Natur... Ja, okay, egal. Ja, Schmetterlinge einfangen. Ich glaube, es gibt da so ein Klempner-Spiel irgendwie. Dann gibt es noch so eine Art Pac-Man und...
Kombinat-Man. Kombinat-Man. Der VEB-Simulator.
Genau, Planwirtschaftstycoon.
Ja, wir haben gestern schon philosophiert, es wäre interessant gewesen zu sehen, wenn die DDR noch 10 Jahre länger gelebt hätte, wie sich das noch entwickelt hätte mit Internet und sowas. Dann hätte es vielleicht wirklich den Planwirtschaftstycoon gegeben.
Oh, da gibt es ein tolles Spiel, das habe ich mir jetzt im Netz runtergeladen, gekauft sogar. Papers, Please. Wo man in irgendeinem nicht näher bezeichneten Ostblockstaat an der Grenze steht zu einem verfeindeten Land, das jetzt irgendwie, da gibt es gerade Entspannungsbewegungen und endlich wird ein Grenzposten eingerichtet zu halt diesem Land und da stehen halt dann eine ewig lange Schlange von Leuten, die halt einreisen möchten und du bist halt der Grenzbeamte, der halt die Papiere von den Leuten kontrolliert. Und es gibt aber jeden Tag neue Regeln. Also aus welchem Land jetzt Leute einreisen dürfen, aus welchem Land man noch einen extra Passierschein braucht oder noch eine Identitätskarte. Und man wird halt nach richtig durchgewunkenen Leuten oder halt abgewiesenen Leuten bezahlt. Und nach jedem Abend kommt dann die Rechnung so. Du hast 4 Familienmitglieder. Sie sind gesund, aber sie frieren, weil du hast gestern die Heizung nicht bezahlt. Heute kosten irgendwie Essen 10 Dollar, Heizung 5 Dollar, Miete so und so. Und wenn man nicht genug Geld verdient hat, dann kann man auch wirklich aussuchen, wer, also was gekauft wird und was nicht. Also, und
das ist so bescheuert.
Irgendwann wird das Kind dann krank. Und du kannst dich dann überlegen, ob du das essen möchtest oder deinem Kind die Medizin kaufst, so, ja. Und an der Grenze ist es dann auch wirklich so, ab Tag 3, glaub ich, kriegst du dann einen Verhaften-Button. Da kannst du dann, wenn jemand suspekt vorkommt, kannst du dann auf den Knopf drücken und dann wird er dann abgeholt von so bewaffneten Typen. Und da gibt es aber einen Kampagnenmodus, da passiert dann auch wirklich jeden Tag irgendwas anderes. Am dritten Tag kommt dann irgendwie ein Selbstmordattentäter und läuft über die Grenze drüber und erschießt einen Wachposten und wird dann auch selber erschossen. Und am nächsten Tag sind dann total komplizierte neue Bestimmungen halt mit Passierscheinen und so. Und du musst dann halt auch wirklich dann immer die Personalausweisnummer abgleichen mit dem Passierschein und so weiter. Und wenn du dann einen Fehler machst, dann kriegst du erst kostenlose Verwarnungen und danach kostenpflichtige Verwarnungen und so ein Kram. Und sobald du deine Miete nicht mehr bezahlen kannst, kommst du selber in den Knast und deine Familie wird aufs Land deportiert.
Ich will diese Spiele haben, Sebastian, ich will es haben.
In meinen Augen, sofort.
Super.
Ich werde es dir gleich zeigen. Könnt ihr euch für einen schmalen Groschen, glaube ich, beim Humble Store runterladen, kaufen.
Wir gucken mal, ob wir es für einen Beitrag verlinken können.
DRM-frei, ich kaufe sowieso noch DRM-freie Spiele. Achso, gerade noch ein Tipp, den übrigens hier auch unsere Kollegen vom Stay Forever Podcast gemacht haben. FTL, Faster Than Light. Ein Spiel, bei dem man ein Raumschiff durch mannigfaltige Gefahren steuern muss und man kann sterben.
Ach, ich habe das gar nicht verstanden, was sie denn meinten, aber das war das Ding, was du nebenbei gezockt hast auf deinem Handy.
Nee, das habe ich nicht auf dem... Es gibt's wohl auch für Handys. Auf meinem Handy habe ich so ein doofes Bring drei Symbole zusammen Spiel, so ein Suchtspiel da gezockt. Ja,
ich als Geocacher habe dann gleich an FTF gedacht, First to Find und sowas.
Ach so.
Ich dachte, wenn irgendwas mit FT anfängt, dann ist das für mich gleich irgendwie, fällt das in die Geocaching-Schiene.
Okay.
Deswegen.
Aber ich schweife ab.
Ja, das Gegenteil von Papiere abstempeln und... Achso, das wollte ich noch fragen. Wir haben das ja in Tansania erlebt. Gibt es denn da auch dann die Möglichkeit, dass man da Geldscheine in den Pass reinsteckt und sowas?
Was öfters mal passiert ist, ich weiß es nicht, ich habe es nur bis Tag 3 geschafft, ehrlich gesagt. Und danach habe ich einfach aufgehört, weil mich das so deprimiert hat, dieses Spiel.
Das ist, die Farbgebung ist auch vorwiegend grau.
Ist es vorwiegend grau. Und dazu so ein... Bum, da... Bum, da, bum, da, bum, da, irgendwie. So ein Soundtrack, super. Also richtig. Was war die Frage nochmal?
Ob man auch Geldscheine im Pass...
Nee, aber was wirklich im Spiel passiert ist, dass dann irgendwie junge Frauen ankamen, die mir dann so eine Strip-Club-Werbekarte mit in den Pass reingelegt haben. Komm ich doch mal besuchen, so. Aber ich habe noch nicht den Button gefunden, dass man nach Feierabend auch wirklich hingehen kann.
Der ist dann nicht grau, der ist dann pink.
Oder der kommt erst ab Level 20, ich weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Auf alle Fälle ist es sehr... Also auf der im Computerspielemuseum gab es ja auch ein paar Kunstspiele.
Oh ja.
Die für mich aber eher so aussahen...
Den Bogen wollte ich auch gerade spannen.
So wie, wir machen mal irgendwas und überlegen uns dazu eine Aussage. Also die Kunstobjekte, die ich da jetzt gesehen habe, das waren so 2 oder 3, die kamen mir ein bisschen faul vor, muss ich sagen.
Ja, vor allen Dingen, weil immer die Begründung war, wir wollen den Spieler desillusionieren und...
Verwirren.
Und dadurch, indem wir seinen Handlungen keine Antwort entgegensetzen oder eine entgegengesetzte. Wo ich dann denke, naja, so kann man Programmierfehler auch als Kunst verkaufen.
Beziehungsweise einfach sich irgendwie eine Oberfläche ausdenken, die man halt irgendwie bedienen kann, ohne dass was Sinnvolles passiert. Das geht halt auch viel einfacher als zum Beispiel ein Spiel zu programmieren, wo man halt, ein Spiel ist halt mehr als einfach nur Aktionen und dann passiert irgendwas, sondern das muss schon irgendwie alles einen zusammenhängenden Kontext irgendwie haben. Und das hatten diese Kunstobjekte halt nicht.
Also Schwerpunkt war Sonderausstellung französische und polnische Spiele?
Ja.
Die polnischen, die waren vorne in dem Raum. Das war das mit diesem Raumschiffssimulator oder sowas, ne?
Der Raumschiffssimulator ist übertrieben. Du hattest eine Kugel und du konntest die von unten mit anderen Kugeln befeuern. Und wenn du die richtig getroffen hast, hast du mehr Sprung. Du musst so weit wie möglich kommen. So eine Art wie diese Pinguin-Fliegespiele, weißt du, so Fliegmöglich.
Waren alles iPad-Spiele, hatte ich den Eindruck.
Ja, stimmt, das waren Touch-Spiele. War durchwachsen. Also da waren, es gab auch ein paar PC-Spiele. Da fand ich zum Beispiel diesen Cinderella fand ich ganz gut. Das war das Märchen von Aschenbrödel quasi. So stark erweitert.
War das dieser interaktive Roman, den ich da geguckt
habe? Ja, wo du mich davon losgerissen hast quasi.
Ja, ich habe dich losgerissen, um dir ein französisches Spiel zu zeigen, was nicht funktioniert hat.
Das war das... okay, dann machen wir gleich.
Denn also irgendwie ein Großteil der Spiele hat einfach nicht funktioniert, aber wahrscheinlich bei französischen Spielen ist auch die Aufgabe wahrscheinlich zu verlieren. wir können aber noch ein Foto verlinken, das habe ich letztens wieder rausgesucht, wenn man bei Google nach French War Victories sucht und auf gut Glück klickt, kommt, wir haben keine Seite getroffen, die deiner Suchanfrage entspricht, meinten sie French War Defeats. Ja, auf jeden Fall gab es da irgendwie ganz interessante Spielkonzepte, die sie interessant lasen, aber sich dann als unspielbar herausstellten. Mhm. Entweder weil die Steuerung überhaupt nicht funktionierte oder weil man einfach nicht durchblickte, was man da eigentlich machen soll.
Also das mit dem Raumschiff hat funktioniert, das mit der Cinderella hat funktioniert. Also
das mit der Mäusefalle hat nicht funktioniert. Das war so eine Mischung aus Tetris und Lemminge. Das las sich total interessant. Die Optik war auch ganz schön, man konnte es nur nicht bedienen. Es passierte nichts.
Das war schade, stimmt.
Und dann gab es ein anderes Spiel, wo man als Maus durch ein Labyrinth rennen musste und den Käse ergattern und wieder zurück zum Mauseloch und zwischenzeitlich noch irgendwelche Hindernisse bauen, wegräumen oder sonst wie umschiffen musste. Klingt erstmal trivial, aber der Käsevorrat ist begrenzt und man spielt es dann irgendwann im Internet gegen Mäuse aus der ganzen Welt.
Und zwar ziemlich viele gleichzeitig, so 30, 40 oder so.
Es herrscht ein reges Gewusel auf dem Bildschirm und man weiß gar nicht mehr, wo man selber ist. Also,
beziehungsweise, ob die Verbindung überhaupt noch steht, weil nachher war deine Maus irgendwie weg und das Spiel lief trotzdem weiter. Irgendwie.
Ja,
war ein bisschen komisch.
Das Konzept fand ich ganz lustig, die Umsetzung... Ja, ich glaube, wenn man sich ein bisschen mehr damit befasst, dann geht's auch wieder.
Aber jetzt, wo ich gerade so ein bisschen über Kunst geschimpft habe, also es gab auch ein interessantes Kunstexponat, das waren diese vier Computer, die sich gegenüberstanden. Mhm. Und zwar, also die standen im Kreis und die Monitore standen aber zu sich selber hin. Also quasi, du konntest nur so von der Seite reingucken, sozusagen, was diese vier Rechner denn trieben. Und die spielten. Mensch, ärgere dich nicht.
Vier gewinnt,
achso. Mensch, ärgere dich nicht?
Nee, vier gewinnt.
Achso, okay. Wie kann man 4 gewinnen zu 40?
Nein, Mensch, ärgere dich nicht. Das ist ja, Entschuldigung, 4 gewinnt, ich habe das jetzt verwechselt.
Und also quasi, das war so ganz hermetisch irgendwie, dadurch, dass die Monitore halt auf sich gezeigt haben.
Wieso war das? Ich habe noch, hoffenweise alte Monitore und Mensch, ärgere dich nicht, Brett. Wir könnten Kunst machen.
Die Idee ist leider schon verbrannt. Verdammt. Also da muss man ja schon sagen, da muss man schon ein bisschen...
Wir können das mit 4 Handys machen und einem Nokia 6210.
Ich habe auch schon überlegt, man müsste irgendwie mal so eine abschreiben, wo wenn man mehrere Handys nebeneinander hält, dass dann irgendwie das zu einer größeren Fläche quasi wird, wo dann irgendwie Sachen von einem Bildschirm zum anderen wandern.
Gibt's bestimmt schon.
Simpsons did it.
Ja, Apps programmieren.
Ist jetzt auch schon abgefallene Zucht. Ja, der Markt ist tot.
Aber wir haben den Unterschied zwischen, was war das? Unreal Engine und...
Unity
Engine gelernt.
Das hat uns dann der liebe Mensch, ich habe vergessen zu fragen, wie er heißt, vom...
Der nebenbei, wenn er nicht gerade Spiele programmiert, noch Rockband-Karaoke organisiert in Berlin.
So sieht's aus. Ich werde mal die Seite raussuchen. Schreib mal auf deine Liste, dass ich die...
Ja, das stand ja auf dem Flyer drauf. Das kriegen wir raus.
Also,
Und der hat gesagt, woran er mit einem Blick die Unreal Engine erkennt. Nämlich, dass die Texturen nachladen, wenn man einen Raum betritt.
Ah ja, okay. Und die eine war C++ und die andere war C-Sharp irgendwie.
Genau.
Oder C und C-Sharp.
C-Sharp ist, was hast du, Unity?
C-Sharp ist Unity?
Ja.
Schade. Ich wollte mal mit Unity anfangen, aber ich mag C-Sharp nicht so unbedingt.
Du bist eher der C++-Crack.
Ja, ich muss aber sagen, ich habe mich mit C-Sharp auch noch nicht so richtig beschäftigt. Bloß
es gibt einen schönen Comic, den verlinken wir auch mal, wie man C++ in nur 28 Tage beherrscht.
Stimmt, hast du immer gesagt, das ist gut. Genau, lern C++ in 28 Tagen, es geht.
Ja. Ja, ansonsten Elisa hieß es, ne?
Elisa war auch da
mit der Partie. Man konnte lustige Fragen stellen. Ja, es war zum größten Teil spielbar. Manchmal sollte es spielbar sein, das ließ sich aber nicht spielen. Das war bei deinen anderen Besuchen im Computerspielmuseum ähnlich, die Erfahrung, hattest du gesagt, ne?
Ja, okay. Wir wissen jetzt auch wirklich nicht, ob es zum Beispiel bei diesem Mausespiel, ob es jetzt an uns lag, dass wir einfach nicht wussten, welche Geste man da irgendwie durchführen muss, obwohl wir haben schon ziemlich lange rumprobiert. Ein anderes Mal saß man halt vor diesem, die hatten da eine moderne Konsole stehen mit einem großen 3D-Bildschirm, wo man sich davor setzen konnte mit einer 3D-Brille und dann so ein super schnelles Science-Fiction-Rennspiel spielen konnte.
Das war so wie so ein Star Wars Pod Race.
Und auf einmal ging das nicht mehr und wir haben da mit dem Controller rumgebastelt und da blinkten irgendwelche Lampen. Wir sind dann relativ spät drauf gekommen, man muss dann auf das PlayStation-Symbol drauf drücken, damit der Controller wieder aktiviert wird. Ansonsten war der irgendwie im Einbuchmodus. im Anmeldemodus irgendwie gefangen. Und das kann man jetzt schlecht dem Museum an sich vorwerfen, ja, dass richtig. Das nicht also, funktioniert.
Aber wirklich, das Spielerherz und Computer-Fan-Herz ist schon ziemlich hoch gehüpft. Man hat da ganz schön in nostalgischen Erinnerungen schweben.
Ja, und wie gesagt, dieses Schmerzspiel, das war wirklich auch eine neue Erfahrung.
Ja, das lohnt sich. Dafür lohnt sich 8 Euro Eintritt, um sich einfach auf die Hände patschen zu lassen.
Ja, also bringt dann natürlich jemanden mit oder sucht euch da jemanden, mit dem ihr zusammen spielen könnt. Ein bisschen älter mit ihren kleinen Kindern, das würde ich mal gerne sehen, irgendwie so ein Vater mit seiner 7-jährigen Tochter da irgendwie. Du musst die Knöpfe gedrückt halten.
Genau, hier ist der vergiftete Dorn in deinem Nacken.
Ich freue mich schon, wenn deine Tochter 10 Jahre älter ist.
Ja, toll, da freue ich mich auch schon drauf, wenn sie in der Pubertät ist. Yay! Jo, ich weiß nicht, ob sie Computer spielen wird, aber ich sehe das ja, wenn ich so bei Freunden, bei Familienfesten bin und die Kinder dort auf dem Sofa sitzen, jeder hat ein Nintendo DS in der Hand, aber sie spielen nicht miteinander.
Tja, also das kommt vielleicht noch, keine Ahnung.
Nein, ich weiß nicht.
Vielleicht musst du dir mal einen Minecraft-Server einrichten.
Ob wir uns eine unkommunikative Gesellschaft heranzüchten.
Keine Ahnung. Also früher hat man dann vielleicht, ich meine, ein bisschen kommunikativer, wenn die Leute vom Fernseher sitzen und nur auf den Fernseher starren. Okay, die gucken dann auf dasselbe Bild, aber deswegen reden sie auch nicht mehr miteinander.
Naja, vielleicht reden sie drüber, wer der Mörder ist und sowas. Obwohl, ich denke ja drüber nach, wenn wir früher zu Familienfesten gegangen sind, meine Eltern haben uns dann relativ zügig 2 Walkmans gekauft.
Ach so.
Jeder einen, so dass wir quasi unsere 3 Fragezeichen und TKKG und Benjamin Blümchen-Kassetten hören konnten. Und das war auch relativ unkommunikativ. Da hat auch jeder mit seinem Walkman auf den Ohren irgendwo gesessen, weil uns die Familienfeste doch ein bisschen genervt haben.
Also mir ist aufgefallen, bei dem Podcast, bei dem Live-Podcast im Publikum, da haben die Leute... Ach so, parallel lief auch noch ein Charity-Wohltätigkeits-Computerspiel-Marathon, wo halt Leute möglichst lange irgendwie zocken sollten, auch mit Livestreamen dann. Und im Publikum, die Hälfte der Leute hat irgendwie über WhatsApp oder keine Ahnung, irgendwelchen Twitter-Seiten und so weiter, halt dann doch wieder kommunikativ mit darüber berichtet oder haben sich darüber ausgetauscht. Ich meine, da haben auch Leute miteinander geschrieben, die nebeneinander saßen quasi und die sich dann über WhatsApp oder Twitter halt dann irgendwie... Und wie findest du es gerade? Der letzte Satz war ziemlich lustig, oder? Keine Ahnung.
Übrigens, wir müssen mal gucken, ob wir diesen Stream von diesem Let's Play, was du diesem Charity Gaming Marathon nochmal verlinken können, weil im Hintergrund werdet ihr quasi uns Karaoke singen hören, wenn ihr ganz gut zuhört. Das dürfen wir aus GEMA-Gründen nicht verlinken. Nicht direkt unsere Aufnahmen. Wir haben auch ehrlich gesagt mehr gesungen als aufgenommen, insofern ist es okay.
Ja. Achso, ja. Dieses Karaoke. Kennt ihr eigentlich Rockband? Also vielleicht muss man das noch kurz erklären.
Nee, ich glaube, das muss man nicht erklären.
Okay. Nee, wahrscheinlich nicht. Ne?
Also nee, du machst es jetzt trotzdem.
Gitarre von Gut Guitar Hero, aber was ich halt cool fand, ist dieses Drumkit. Also du hast dann echt dann so 4 Trommeln mehr oder weniger und einen Hebel für eine Basstrommel, also dann keine Trommel dahinter, sondern nur der Hebel, wo man drauf treten kann. Das Pedal.
Ich muss mal das Schlagzeug wieder vom Speicher runterholen. Ich habe das Ding ja auch.
Sascha hat auch so ein Ding.
Wir müssen die Band wieder zusammenbringen. Le Bad Shit Bunny.
Genau, aus einem lustigen Eingabefehler hat sich ergeben. Das ist eine andere Geschichte.
Ja, also ja, aber bei diesem Gaming Marathon, da haben wir gestern auch ausführlich drüber philosophiert. Es war schon spät, ich weiß nicht, ob du es noch so richtig mitbekommen hast, aber ich habe mich etwas echauffiert über modernes Gameplay, dass ich da einfach nicht mehr so durchblicke. Das verlinken wir auch mal, ein lustiges Video gefunden habe, ein interessantes Video, was moderne Shooter betrifft, die ja mehr oder weniger nur noch aus Kampagnen bestehen. Das heißt, du bist ein Soldat und kriegst eine Aufgabe, kriegst eine Mission, du musst da und da hinlaufen. Und dann ist es teilweise so, wenn du von dem Weg abläufst, wirst du erschossen, weil du als Deserteur dann zählst. Oder man muss halt, hat es in einem Beispiel, man kommt da irgendwo raus, man würde jetzt einfach losrennen, aber stirbt aus unerfindlichen Gründen, wahrscheinlich wenn man auf spitze Steine getreten ist. Man muss einen Luftschlag auf das gegenüberliegende Gebäude anfordern, damit man weiterspielen kann. Und dann kriecht man erstmal durch die Gegend. Anstatt rumzurennen. Also es hat auch mit dem, was ich so unter Ego-Shooter verstehe, nicht mehr unbedingt viel am Hut. Sondern das ist wirklich, man hat eine vorgefertigte Kampagne und muss sich irgendwie dran halten.
Und wirst bestraft, wenn du nicht das in der richtigen Reihenfolge die Handlungen durchführst, die das Spiel für dich vorsieht.
Genau.
Also natürlich in heutigen Zeiten erwartet man natürlich viel mehr Offenheit. Ja, wie gesagt, Minecraft, Kerbal Space Program sind ja meine Favoriten momentan gerade. Das ist natürlich schon ein bisschen mehr Freiheit, die man da hat, ne? Aber es war schon immer so. Ich meine, die ganzen verschlossenen Türen, wo man nicht durch konnte. Ja, du bist in einem Gang mit irgendwie im Hotel, wo irgendwie 500 Zimmer sind und nur 499 von den Türen sind verschlossen. Oder diese berühmten unüberwindbaren Zäune, die eigentlich nur einen halben Meter hoch sind
im genau.
Spiel, aber es ist halt die unsichtbare Wand, die einen immer auf das Spiel
bringt. Ja, man konnte zumindest da wieder mal zurücklaufen und das Level erkunden.
Auch da gibt es ja dann immer total viele Point of No Returns. Ich habe jetzt direkt ein Let's Play oder ein Playthrough gesehen von dem neuen Thief. Thief. Und die Leute haben sich halt aufgeregt, weil im Original Thief, da konntest du halt nochmal zurücklaufen, wenn du irgendwo einen Raum angeguckt hast und hast gesagt, oh ja, hier ist ja schon alles irgendwie gesichert, mehr oder weniger, komme ich später nochmal vorbei und reiß mir alles unter den Nagel, was hier noch rumliegt. Und dann fällst du irgendwo einen halben Meter runter und merkst auf einmal, oh, das war ein Point of No Return, diesen halben Meter kann ich nicht wieder zurückklettern. So. Das ist wirklich schlechtes Spieldesign, das sollte man eigentlich nicht verbieten, aber da sollten sie manchmal drauf kommen, dass man das nicht mehr macht, finde ich. Also
ja.
Diese erzwungene Linearität, sogar da, wo es eigentlich überhaupt technisch gar nicht mehr notwendig ist, sowas zu tun.
Ein schönes Beispiel für lineares Spielprinzip bei Shootern haben wir uns gestern Abend noch angeguckt, in 4 Minuten. Man kann es runterladen, selber spielen. Es gibt auch schöne Let's Plays und kommentierte Let's Plays, nämlich Duty Calls. Eine Persiflage auf Call of Duty. Hat der, ich weiß nicht, welche Firma Call of Duty jetzt herstellt, aus der Lameng, auf jeden Fall die konkurrierende Firma, hat dieses Spiel programmiert als Persiflage auf den Mitbewerber. Was sehr, einmal A, sehr gut angekommen ist und B, gleich das Gemecker gebracht hat, sie sollen doch lieber den nächsten Teil ihrer Spieleserie rausbringen, anstatt den Gegner oder den Mitbewerber zu dissen. Aber es ist wirklich sehr, sehr schön. Also man... da kommt dann I'm an enemy und das Gewehr macht immer nur boring, wenn man schießt und man wird ständig befördert, man wird dann super Trooper Shooter Person und dann läuft man weiter und schießt man den nächsten Gegner.
Sergeant Master Sergeant Chief Sergeant irgendwie so.
Breaker Sergeant of the Master Sergeant most important person of extreme sergeants to the max.
Du hast diesen Stock gefunden. Hey! Und
das war ein Video. Gibt es das echt als Spiel?
Das gibt es tatsächlich als Spiel. Man kann es
runterladen. Ach so.
Ja. Man kann es selber spielen.
Ach, wie geil. Ich dachte, das wäre nur so eine Videomontage gewesen.
Aber das ist auch ein sehr linearer Handlungsablauf.
Ich weiß, was ich heute Nachmittag mache.
Da bist du, glaube ich, in 5 Minuten durch. Aber okay.
Dann spiele ich das den ganzen... Nee, Papers, Please wollten wir gleich noch machen.
Papers, Please. Also wer auf lineare Handlung nicht so steht, der spielt dann Papers, Please.
Das ist eigentlich auch ziemlich linear, aber es ist kein Shooter und es ist alles was ganz anderes. Egal.
Also was mag ich so, total abgefahrene...
Ja, also auf der Independent-Sache, also ich kann da immer nur, das werden wir auch verlinken, dieses Humble Bundle empfehlen. Das ist eigentlich, ist das immer so eine 2 Wochen dauernde Aktion, dass sie irgendwie 8 oder so, um die 8 Independent-Titel zusammenbundeln und du kannst dann mehr oder weniger einen frei wählbaren Preis dafür bezahlen. Das hat übrigens über die Jahre nachgelassen. Am Anfang haben die Leute noch so $25 gegeben für das ganze Bundle.
Was jetzt 2,50 €.
Jetzt so bei 5, 6 Euro hat sich das so eingependelt. Was ein bisschen schade ist, weil man kriegt dann wirklich gute Spiele, die also wirklich sehr ausgezeichnete Spiele teilweise, die also so nicht in die Titeln wirklich in nichts nachstehen. Hm. Mit guter Grafik, guter Musik. Nicht die allerneueste super 3D-Engine mit hochauflösenden Texturen und so, aber das ist beim Spiel ja auch nicht das Wichtigste.
Aber wir haben auch gestern gelernt, dass es die Lizenzen für die Engines mittlerweile auch für den Apple und ein Ei gibt.
Für die Engine, ja.
Also insofern.
Aber du musst halt.
Aber ist das dann, was ist denn, was macht denn ein Spiel zu einem Indie-Spiel?
Das ist nicht von einem großen Studio.
Von einem Publisher.
Von einem großen
nicht von EA Games.
Nicht von, genau, also nicht vom großen Investor. Ja. Oder vielleicht auch vom großen Investor, aber halt nicht über einen großen Konzern irgendwie vermarktet wird.
Ja.
Und der Trend bei den großen, man nennt diese AAA, mit dem höchsten Production Value, diese Spiele, wie zum Beispiel diese Thief. Man erkennt sie daran, dass die Grafik und Sound total geil sind.
Und die Handlung scheiße.
Genau, alles was geschrieben ist, also das Writing wird immer schlechter, weil das halt von irgendwelchen fantasielosen irgendwie Komitees...
Also durchaus mit Hollywood-Blockbuster-Movies zu
vergleichen. Genau, die gleichen Strukturen, die uns so Filme wie Battleship geschenkt haben.
Das ist ja fast ein Computerspiel, insofern passt es wieder.
die beliefern uns jetzt auch mit Computerspielen. Ja. Und das ist ziemlich ätzend. Und wie gesagt, also diese Humble-Bundle-Seite, die sind immer nur Aktionen, die 2 Wochen laufen, aber die haben natürlich auch, die wollen auch Geld machen, die haben auch einen Store. Da kriegt man einen großen Teil der Spiele, die es halt nur in den Aktionen gab vorher, jetzt auch zum freien Verkauf. Und das Schöne ist, es ist alles DRM-frei.
Wobei es ja auch viele Independent-Spiele in den Mainstream schaffen, dieses Kerbal Space Projekt. Kommt eigentlich auch aus der Indie-Szene.
Und ja, Minecraft. Und Minecraft.
Zum Beispiel.
Ja, 2, ne?
Ja, also, aber ich meine, die haben natürlich den Laden gerockt.
Ja, aber hallo.
Wenn man denkt, was es mittlerweile an Minecraft-Zubehör gibt und wie das auch in der... Wie nennt sich das in der...
Community?
Nee, nicht nur in der Community. Manchmal entfallen mir so Fachbegriffe.
Manchmal entfallen mir so Dings, Wörter.
So Dings, die man aus Buchstaben zusammensetzt. Auch ganze Sätze bilden, fällt mir manchmal schwer. Insofern prädestiniert für eine Arbeit beim Radio. Allgemeinwissen, die ins Allgemeinwissen mit eingeflossen sind. Also
du meinst den kulturellen Kanon?
In den kulturellen Kanon. Danke, Sebastian. Wahrscheinlich Sachen, die man dann in 20 Jahren auch nicht mehr versteht. Das haben sie heute gestern beim Stay Forever Podcast auch angeschnitten, dass gerade so Humor, der sich auf Zeitgeist bezieht, dann 20 Jahre später sehr schwer nachzuvollziehen ist, wenn man dann irgendwie gerade irgendwelche Wortspiele mit irgendwelchen Namensverdrehungen, die auf berühmte Persönlichkeiten der Epoche anspielen. Die
ja, auf irgendwelche Quizshow-Moderatoren
oder so. Quizshow-Moderatoren, keine Ahnung, dass die heute keine Sau mehr kennt.
Oder irgendwie One-Hit-Pop-Band-Wonder oder so, das ist, ja.
Ja, genau.
Ja, versuch mal, das alte Problem, die Fragen am Anfang von Larry.
Ja, da haben wir uns ja auch schon drüber ausgelassen.
Ja, genau, Parodie-Geschichten. Halt, man versteht die Witze nicht mehr, weil man die Grundlage der Parodie nicht versteht. So ging es mir schon öfters mal, wenn ich zum Beispiel dann Parodien über Twilight gelesen habe, wo ich dann gedacht habe, das ist ja aktuell noch halbwegs, aber so, hä? Wo ist denn jetzt der Witz? Ach so, ja. Oftmal kann man sich ja denken, weil wenn natürlich die Vorlage so stereotyp ist, dass man das da schon tausendmal woanders gesehen hat, da kann man dann sogar deduzieren, herleiten.
Ja doch, deduzieren.
Was der Witz jetzt sein könnte. Und je nachdem, wie simpel gestrickt die Vorlage ist, liegt man noch gar nicht so falsch.
So geht's mir manchmal, wenn ich Simpsons auf Deutsch gucke.
Hä?
Was meinten die denn jetzt? Dass ich dann zurück übersetze ins Englische und dann drauf komme, okay, das könnte dieses Wortspiel gewesen sein, was man einfach total schlecht übersetzt hat.
Tja.
Ja. Ja, Lara Croft durfte nicht fehlen im Computerspielmuseum. Die war das... In zweifacher Ausführung, das war die moderne Lara, die daneben
stand. Genau, links stand die aus Spiel 1 und rechts stand die moderne aus dem letzten aus dem letzten Teil, mit den tollen Haaren.
Ja, ich konnte auch mit Lara Croft nie so richtig viel
was anfangen. Sie hat die Haare schön. Doch, man konnte schön sterben lassen. Auf mannigfaltige Art und Weise. Ich habe... Ich weiß nicht, wo ich das mal gesehen habe, in irgendeiner Fernsehserie, ist ein Typ gerade von seiner Freundin verlassen worden und der hat dann nur noch zu Hause rumgesessen und hat Tomb Raider gespielt, um halt Lara Croft sterben zu sehen den ganzen Tag. Mann. Nee, also das Spiel war ganz okay, es war schön atmosphärisch und auch ziemlich knifflig teilweise und man konnte halt die ganze Zeit Lara auf den Hintern gucken. Die Brüste, die sah man ja quasi nie, war ja immer nur von hinten. So.
Ja, das war auch ein ganz schöner Anblick eigentlich.
Aber was weiß ich, keine Ahnung. Immer eben ein starker Frauencharakter, hat man ja nicht so oft.
Ja. Jo, das Gamesfest geht weiter, noch an diesem Wochenende,
mit genau,
einem Mario Kart Turnier.
Und gerade jetzt im Moment, glaube ich, ist Gronkh da, ne?
Nee, heute Abend kommt
er. Auch heute Gronkh. Abend. Also heute Abend ist auch so ein Let's Play-Mensch, ein Deutscher, ausnahmsweise. Ich glaube, einer der erfolgreichsten Let's Player, der hat auch Minecraft, der hat, glaube ich, schon 1500 Minecraft-Folgen Let's Play gemacht oder sowas in der Richtung. Der ist ganz, ganz groß im Geschäft. Ich glaube, der macht das hauptberuflich.
Also man kann sagen, wir hatten 8 Euro bezahlt, haben leider nicht sehr viel Zeit gehabt im Computerspielemuseum, dort sämtliche technischen Raffinessen zu erkunden. Wir haben abends noch Band gespielt, haben einen Podcast bei der Aufzeichnung erlebt, haben selber einen Podcast gemacht. Ich glaube, die 8 Euro waren ganz gut investiert.
Ja, also viel Spaß für wenig Geld, ne? Plus Getränke natürlich.
Ja, aber ich meine... 8 Euro kostet dann mittlerweile schon eine einfache Pizza, wenn man sie beim Pizza-Versender des geringsten Misstrauens
ordert. Und du kommst kaum noch ins Kino dafür.
Das stimmt.
Heftig.
Gut, in dem Sinne. Blick auf die Uhr sagen wir, es sollte eigentlich nur eine kurze, schnelle, dreckige Nummer werden. aber doch wieder lange gelabert.
Aber Zu Recht. Es war ja auch vielfältige Eindrücke. Also würde man sagen, Daumen hoch für das Computerspielemuseum.
Genau, also unser Tipp kommt rechtzeitig, nicht eine Stunde vor Toresschluss.
Es gibt viel zu sehen, viel auszuprobieren.
Drauf, dass die Geräte funktionieren. Es sind immer andere kaputt. Insofern, wenn ihr mehrfach hingebt, habt ihr die Chance, wirklich mal alle durchzutesten.
Übrigens auch ganz schön, es gibt also einen winzigen Museumsshop mit so Computerspiele thematisierten Mitbringseln oder auch Merchandising, das ich sonst noch nirgendwo anders gesehen habe. Also wenn ihr gaming-affine Freunde habt oder so und braucht ein Weihnachtsgeschenk oder ein Mitbringsel oder sowas in der Richtung, kann man auch schön sich im Museumsshop da
kaufen. Wenn ihr einen Podcast kennt, der sich mit Gaming befasst und denen was Gutes tun wollt,
dann Gefallen tun wollt,
kann man da gerne sich eindecken und die Adresse des Podcastes raussuchen und die Sachen dann da hinschicken. Zum Beispiel, nur so als Anregung. Ja, in dem Sinne, liebe Hörer, liebe Hörerinnen und Hörer und Geneigte und Ungeneigte, wir wünschen euch einen schönen Tag. Schönen Morgen, ja. Schönes Wochenende, schöne Arbeitswoche.
Einen schönen Frühling jetzt.
Ja.
Weil wird ja jetzt richtig, guck mal, die Sonne scheint.
Genießt das Wetter, geht mal raus, macht den Bildschirm hinten wieder mal aus, nimmt das Handy mit.
Macht's wie ich jetzt, diese Woche. Ladet euch den Podcast auf euer Smartphone, setzt euch die Kopfhörer auf und spaziert durch den frühlingshaft sprießenden Stadtpark.
Genau, und wundert euch nicht über die Blicke der Entgegenkommenden, wenn ihr Unmutsäußerungen oder spontane Lacher loswerdet.
Ja, genau. Das wirkt immer so ein bisschen behindert.
Podcast hören in der U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn, Deutschen Bahn, Reichsbahn, ODEC ist echt manchmal etwas surreal, weil man fängt dann doch an zu grinsen oder zu lachen oder man redet schon mit, weil man weiß, welcher Gag gleich kommt und die Mitreisenden schauen dann einen manchmal etwas merkwürdig an. Aber das ist es wert.
Das passiert einem ja auch, wenn man zum Beispiel liest in der Bahn manchmal.
Wir haben ja schon die Independent-Computerspielszene gelobt und die Independent-Filmszene. Insofern zählen wir uns zur Independent-Medienszene.
Ja, also wir sind nicht sehr dependent, außer Strom und Internet.
Und Luft.
Und
Luft.
Essen.
Und Essen. Und Bier. In dem Sinne wünschen wir euch was. Bleibt uns treu, bleibt uns gewogen, liked uns bei Facebook, erzählt anderen Freunden, dass sie unbedingt uns hören sollen und bei Facebook liken und schreibt uns auch mal wieder was. Und denkt dran, das Gewinnspiel läuft noch bis Ende Mai. Ihr könnt noch die Hallo Spencer DVD gewinnen. Die
richtig.
Mittlerweile bei mir auf dem Schreibtisch liegt und den Weg in den Brenner noch nicht gefunden hat.
Richtig. Löscht alle Dateien auf den Smartphones eurer Eltern und kopiert dafür unsere Podcasts drauf. Sie werden sich freuen.
Ja, das ist doch mal eine schöne Aktion. Und macht ein Foto vom Gesicht eurer Eltern. In dem Sinne, gehabt euch wohl. Bis dann.
Tschüss.
Amiga. 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 Ami